Liebe Zuhörer unseres Radios, wir sind beim Begräbnis Jesu angelangt, bei der Auslegung des Jesusbuches von Papst Benedikt. Über das Begräbnis selbst übermitteln uns die Evangelisten eine Reihe wichtiger Informationen. Zunächst wird betont, dass Josef von Arimathea den Leichnam des Herrn in ein ihm gehörendes neues Grab legen lässt, in dem noch niemand bestattet worden war. Darin drückt sich Ehrfurcht vor diesem Toten aus. So wie er am Palmsonntag einen Esel benutzt, auf dem noch niemand geritten ist, so wird er auch jetzt in ein neues Grab gelegt. Weiterhin ist die Nachricht wichtig, dass Josef ein Linnen kaufte, in das er den Verstorbenen hüllte. Während die Synoptiker in der Einzahl einfach von einem Linnentuch sprechen, gebraucht Johannes die Mehrzahl Leinenbinden, gemäß jüdischer Begräbnissitte. Der Auferstehungsbericht kommt darauf noch einmal genauer zu sprechen. Die Frage nach der Übereinstimmung mit dem Turiner Grabtuch braucht uns hier nicht zu beschäftigen. In jedem Fall aber ist die Gestalt dieser Reliquie mit beiden Berichten grundsätzlich vereinbar. Schließlich erzählt uns Johannes, dass Nikodemus eine Mischung aus Myrrhe und Aloe brachte, etwa 100 Pfund. Er fährt fort: Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. Die Menge des Balsams ist außerordentlich und überschreitet jedes gewöhnliche Maß. Es ist ein königliches Begräbnis. Was uns in der Verlosung der Gewänder Jesus als Hohepriester zeigt, das kann man hier auch bei der Art des Begräbnisses sehen, Jesus als König. In dem Augenblick, in dem alles zu Ende sein scheint, tritt doch geheimnisvoll seine Herrlichkeit hervor. An dieser Stelle möchte ich kurz nochmal stehen bleiben. Am Palmsonntag hat er ja aufgefordert, dass man ihm einen Esel besorgt. Wenn dann der Besitzer die Jünger zur Rechenschaft stellt, ja, wie sie es dazu kommen, den Esel da loszubinden, er gehört ihnen ja nicht, sollen sie sagen, der Herr braucht ihn. Das war damals das Recht des Königs, dass er Transporttiere für sich ohne irgendeine Begründung angeben, zumindest in Anspruch nehmen konnte. Er konnte sie reklamieren, Kraft seiner Macht, das stand ihm einfach zu. Und ähnlich verhält sich Jesus. Auch bei dem Verlosen seines Gewandes ist es auffällig, liebe Zuhörer unseres Radios, dass das Gewand offensichtlich, weil es kostbar ist, weil es schön ist, nicht zerteilt wird. Und dann jetzt wieder 100 Pfund Myrrhe. 100 Pfund Aloe, also ein Maß, das jedes Gewöhnliche sprengt. Und jemand hat sicher zu Recht kommentiert, Nikodemus war zu feig, zu Lebzeiten des Herrn sich öffentlich zu Christus zu bekennen. Er kam in der Nacht zum Herrn, denn er hat ja etwas zu verlieren, seinen guten Ruf, seine Ehre, sein Ansehen. Wie lächerlich kommt uns das heute vor. Was ist das schon für ein Ruf, für ein Ansehen? Etwas, was er von Menschen erworben hat, sicher seine Schriftkenntnisse, aber was ist diese Ehre, die er von Menschen hat, im Vergleich zu der Ehre, die er von Gott empfangen haben hätte können? Und dann ist es oft so, wenn die Leute dann tot sind, dann kommen wir gesprungen. Und dann fällt es uns ein, was wir ihnen eigentlich schuldig sind. Dann kommen wir mit 100 Pfund angerannt. Meine Großmutter hat einmal gesagt, du musst geben mit einer warmen Hand. Gemeint ist nicht, dass der Tod es uns entreißt, mit einer kalten Hand haben und dann testamentarisch etwas erst übereignen. Man soll geben mit einer warmen Hand. Wenn man noch lebt, dann ist das Opfer größer. Gut, das mag nicht in jedem Fall angebracht sein, aber hier sehen wir ja, wie das jetzt ist. Jetzt kommt er da mit 100 Pfund. Gut, er tut es. Aber so geschieht es eben oft bei uns. Erst dann, wenn jemand tot ist, wissen wir, was er uns wert war. Und dann kann nichts gut genug, keine Menge viel genug sein. Dann, wo es schon zu spät ist. Die synoptischen Evangelien erzählen uns, dass einige Frauen dem Begräbnis zusahen und Lukas berichtet, es seien diejenigen gewesen, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren. Er fügt hinzu: Dann kehrten sie heim und bereiteten wohlriechende Öle und Salben zu. Am Sabbat aber hielten sie die vom Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Sie werden nach der Sabbatruhe am Morgen des ersten Tages der Woche kommen, um den Leichnam Jesu zu salben und so die endgültige Bestattung vorzunehmen. Salbung ist ein Versuch, den Tod aufzuhalten, den Leichnam der Verwesung zu entreißen. Und doch ist es ein vergebliches Bemühen. Die Salbung kann nur den Toten als Toten festhalten, nicht ihm Leben geben. Am Morgen des ersten Tages werden die Frauen sehen, dass ihre Sorge um den Toten und seine Bewahrung allzu menschliche Sorge war. Sie werden sehen, dass Jesus nicht im Tod festgehalten werden soll, sondern neu und nun erst wirklich lebt. Sie werden sehen, dass Gott ihn auf eine endgültige, nur ihm mögliche Weise der Verwesung und damit der Macht des Todes entrissen hat. In der Sorge und Liebe der Frauen kündigt sich dennoch schon der Ostermorgen, die Auferstehung an. Auch hier möchte ich noch kurz verweilen, eine Meditation einschieben, Gedanken von mir anbringen. Warum gehen die Frauen eigentlich zum Grab? Was sie tun, ist höchst sinnlos, denn das sind römische Soldaten. Und die haben den Auftrag, niemanden an das Grab ranzulassen. Schon gar nicht den Stein wegwälzen zu lassen. Vergessen wir nicht, das Grab ist versiegelt. Und zwar durch das Siegel des Prokurators, des mächtigsten Mannes im Land. Dazu kommt noch, dass es, nachdem es einige Grabschändungen zur Zeit des Kaisers Augustus gegeben hat, das Crimen Sepulchri gibt, das Verbrechen einer Grabschändung. Also wenn sie ein Grab einfach aufmachen, obwohl es schon verschlossen ist, gar versiegelt ist, dann handeln sie sich die Kapitalstrafe, die Todesstrafe dafür ein. Es ist erstaunlich, dass die Frauen dennoch kommen. Im Orient ist es relativ warm. Der Verwesungsprozess, wir wissen es von Lazarus, setzt da schon ein. Was sollen da die Salben noch? Ich kann mir vorstellen, dass die Frauen einfach einem inneren Impuls ihres Herzens gefolgt sind und dennoch gekommen sind. Obwohl es eigentlich unvernünftig ist. Und dann haben sie die Botschaft der Botschaften bekommen. Die Botschaft, welche dann die ganze Weltgeschichte verändert hat. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er lebt. Sie merken, das ist schon nicht so ganz leicht, das alles. Es gibt eben Gründe, wie es Pascal sagt, die das Herz kennt und nicht der Verstand. Wann soll ich dem Herzen folgen? Wann dem Verstand? Ich glaube, wir müssten vielmehr auch auf unsere Intuition hinhören. Auf das, was Gott in unserem Inneren sagt, spricht, und das ist manchmal höchst unvernünftig. Zum Beispiel auch so ein Radio zu gründen wie Radio Horeb, keine Mittel zu haben. Ich habe nie irgendwie Journalismus gelernt. Mutter Angelika beschreibt das ja ausführlich auch in ihrem Buch, in ihrer Biografie. Sie kommt immer noch nicht, auch 30 Jahre danach, aus dem Staunen heraus, warum Gott einige kontemplative Ordensschwestern, die eigentlich im Kloster bleiben sollten und anbeten sollten, dazu ausersehen sind, ein Geschäft, Anführungszeichen Geschäft, jetzt in die Wege zu leiten, ein Fernsehen, das ja genau das Gegenteil tut, nämlich ganz extrem in der Öffentlichkeit zu stehen. Und sie sagt dann, bestimmt hat Gott vielen anderen diesen Ruf gegeben, aber sie haben das alles von sich gewiesen. Das mag sogar sein, dass Gott andere gerufen hat, aber die haben dann vielleicht das alles durch ihren Verstand gefiltert und gesagt, funktioniert ja nie. Auf der anderen Seite möchte ich das jetzt auch nicht missverstanden wissen, als ob wir den Verstand systematisch und von vornherein auszublenden haben. Gerade der Papst legt immer wieder Wert darauf, dass die Theologie auch vernünftig sein soll. Aber Sie merken, das ist gar nicht so ganz leicht. Und ich persönlich merke, dass immer mehr dieser Theologie des Herzens der Vorrang einzuräumen ist. Denn am Anfang unseres Glaubens standen doch Leute, die nicht nachgedacht haben über den Glauben, sondern die Erfahrung gemacht haben, die jemand begegnet sind, die mit ihm gesprochen haben und deren Leben sich daraufhin völlig verändert hat. Und so sind auch wir aufgerufen, heute lebendige Zeugen zu sein und einfach mit unserem Herzen hinzuhören auf das, was der Herr uns sagen möchte. Und da werden vielleicht dann manche Entscheidungen anders ausfallen, aber sie werden richtiger sein. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.